Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille darum beten, dass Gott unsere Herzen erreicht mit dem, was er uns heute zu sagen hat. Heiliger, dreieiniger Gott, du bist in unserer Mitte und du hast uns Wichtiges mitzuteilen. Mach uns bereit, dass wir verstehen und segne an uns dein Wort. Der Predigtext für den diesjährigen Sonntag Trinitatis steht im Epheserbrief im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Liebe Gemeinde, am vergangenen Sonntag zu Pfingsten fand in Frankenberg der längste und schönste Gottesdienst aller Zeiten statt. So hat es Carsten Hauptmann im Nachhinein formuliert. 2 Stunden, 25 Minuten, Konfirmation, außer für die Gastwirte war es für alle nicht so lang. In diesem Gottesdienst wurden 2 Menschen getauft, ein besonders großer Konfirmand und ein ganz kleines Baby. Und viele liberale Zeitgenossen, gemeinsam mit besonders frommen Kreisen, die pfingstlich oder baptistisch geprägt sind, sagen, das geht doch nicht, kann man doch nicht machen. Das Kind versteht überhaupt nichts. Nicht nur, weil dieses Kind vom ersten bis zum letzten Punkt seiner Taufe geschlafen hat, sondern auch, weil es ja das alles noch nicht begreifen kann. Es hat nicht nur Wasser über den Kopf bekommen, sondern es wurde auch über seinen Kopf hinweg entschieden, dass es getauft werden soll. Und der Konfirmand, der große junge Mann, hat er verstanden, worum es geht? Hat er sich entschieden, dieses Bekenntnis zu Jesus abzulegen? Und wenn ja, hat er sich von Herzen entschieden? Unser heutiger Predigtext erwähnt zwar nicht gerade ausdrücklich die Taufe, aber er redet davon, wie wir Christen geworden sind. Und interessanterweise ist an keiner Stelle von unserer Entscheidung dabei die Rede. Es steht, denn in ihm, also in Jesus, hat er, nämlich Gott, uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und auch bei dem Zeitpunkt dieser Entscheidung, dass wir Gottes Kinder sein sollen, ist nicht von der Bekehrung die Rede, nicht von der Konfirmation, nicht von der Taufe, nicht mal von der Geburt, sondern es heißt, in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Gott hat uns zu seinen Kindern erwählt, lange bevor wir an Gott geglaubt haben, lange bevor wir getauft wurden, lange bevor wir geboren wurden, bevor der Welt grundgelegt war. Das heißt also noch vor dem Urknall, hat Gott uns zu seinen Kindern erwählt. Dort fängt die Geschichte Gottes mit jedem von uns an. Wir waren da schon in Gottes Gedanken, in Gottes Plan, in Gottes Liebe. Dein und mein Leben ist kein Zufall, Und dein und mein Glaube ist auch nicht unsere Entscheidung, sondern es ist alles Gottes Idee, Gottes Plan und Gottes Erwählung. Gott, der Vater, hat uns zu seinen Kindern erwählt und diese Erwählung hat er durch Jesus Christus in die Tat umgesetzt, indem Jesus uns erlöst hat. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Warum hat Gott uns erlöst? Wozu hat er uns erwählt? Da gibt es viele mögliche und alles richtige Antworten. Er hat es ohne Grund getan. Er hat es aus Liebe getan. Er hat es getan, damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Hier wird noch ein anderer Zweck beschrieben, den Gott verfolgt hat, wozu er uns erwählt hat. In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Gott hat uns erwählt, dass wir heilig und untadelig sein sollen. Heilig würden wir vielleicht jemanden nennen, der perfekt alle 10 Gebote einhält. Untadelig ist vielleicht jemand, der keine Fehler, jedenfalls keine ersichtlichen Fehler macht. Sehen Sie sich da, heilig und untadelig? Oder wenn nicht, ist das Ihr Ziel, heilig und untadelig zu werden? Oder ist da schon die Überforderung programmiert, weil man das sowieso nicht schafft, wenn man den Anspruch an sich stellt, ich will heilig und untadelig sein oder werden? Liebe Gemeinde, in unserer Kirche gibt es 2 Tendenzen, die uns beide in die Irre führen. Die eine Tendenz möchte ich bezeichnen als die volkskirchlich-gottgläubige Richtung. Dass Menschen sagen, ich bin doch gut, ich helfe gern, ich stehe auf der richtigen Seite, ich tue nur Gutes, ich bin eigentlich ein guter Mensch. Und die andere Tendenz ist die des treuen evangelisch-lutherischen Predigthörers, der sagt, ich bin ein armer, elender, sündiger Mensch. Ich kann gar nicht heilig leben und ich brauche das auch nicht, denn ich habe ja die Gnade. Ich lebe alleine aus der Gnade. Die erste Tendenz bleibt vor der Selbsterkenntnis stehen. Bevor ich mich selber erkenne, halte ich lieber Abstand von Gottes Wort und gucke nicht so deutlich in den Spiegel und sage, bin ein guter Mensch, alles gut bei mir. Ich vergleiche mich mit denen, die schlechter sind und da schneide ich immer ziemlich ordentlich ab. Und der zweite, der bleibt bei der Selbsterkenntnis stehen. Er erkennt, ich bin ein Sünder, aber geht nicht weiter den Weg, den Gott ihm führen möchte. Wir sind heilig und unsträflich durch das Blut von Jesus. Wir können über uns sagt Gott, du bist heilig, du bist unsträflich. Nicht, weil du alles richtig gemacht hast und keine Sünden begangen hast, sondern weil du abgewaschen bist durch das Blut von Jesus. Aber nun sollen wir auch heilig und unsträflich leben, durch den Heiligen Geist. Wir sollen also ein solches Leben auch führen, das wir von ihm geschenkt bekommen haben. Wenn jemand sagt, ich bin doch schon ein guter Mensch, dann setzt er die Erlösung durch Jesus herab, weil er sagt, die Erlösung von Jesus war nicht nötig, jedenfalls nicht für mich, ich bin auch so gut. Und wer sagt, heilig zu leben, das schaffe ich sowieso nie, der setzt die Kraft des Heiligen Geistes herab, der ja eine Macht Gottes ist. Und wer sagt, das schaffe ich sowieso nie, auch nicht mit dem Heiligen Geist, der setzt die Kraft Gottes also herab. Gott schafft das auch nicht, was ich nicht schaffen kann. Er hat uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Liebe Gemeinde, keiner wird in diesem Leben an diesen Punkt kommen, wo er von sich sagen kann, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich heilig und untadelig, jetzt habe ich alle Sünden überwunden, jetzt passiert mir nichts mehr, wofür Gott mich tadeln könnte. Aber es ist Gottes Ziel, uns in diese Richtung zu führen, uns auf diesem Weg zu halten. Und, auch das sollten wir nicht vergessen, es ist Gottes Maßstab, den er im jüngsten Gericht an uns anlegen wird. Allerdings wird keiner diesem Maßstab entsprechen. Zum Lob seiner herrlichen Gnade steht hier im Vers 6, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Ganz oft kommt in diesem Text das Wort Gnade vor, immer wieder Gnade. Angesichts des Todes und angesichts des jüngsten Gerichtes zählt einzig und allein die Gnade. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir brauchen die Erlösung, wir brauchen die Vergebung Wir brauchen immer wieder die Gnade. Und deswegen steht das Kreuz so zentral in jeder evangelischen Kirche, wenn es nicht im Altarbild so dargestellt ist, dann steht dort nochmal ein Kreuz auf der Altarplatte extra, damit das immer wieder im Blickpunkt ist. Das Kreuz ist das Zeichen der Gnade. Wir brauchen Gnade, wir bekommen Gnade und deswegen ist das Kreuz auch das Zeichen unserer Hoffnung. Weil Gott uns Gnade schenkt, deswegen haben wir begründete Hoffnung. Ich habe als ca. 20-jähriger junger Mann zum ersten Mal so richtig begriffen, was das mit der Gnade auf sich hat, als ich Martin Luther gelesen habe und mit seinen Augen die Paulusbriefe verstanden habe. Wie zentral die Gnade ist und dass alles nur auf Gnade fußt und alles nur an der Gnade hängt. Jetzt im Alter, wo ich auf wesentlich mehr Jahre zurückblicken kann, als ich mir noch nach vorn erhoffen darf, erkenne ich umso deutlicher, dass außer der Gnade überhaupt nichts bleibt. Wenn ich meine Rolle betrachte als Pfarrer, als Christ, als Vater, als Ehemann, als Nachbar, ganz egal, was die Leute über mich sagen, ganz egal, wie ich mich selber beurteile, es kommt nur darauf an, welches Fazit Gott über mein Leben zieht. Wen ich enttäuscht habe, wen ich übersehen habe, wen ich verletzt habe, welche Gelegenheiten ich versäumt habe, welche Aufgaben ich vernachlässigt habe, wie viel Zeit ich vergeudet habe mit Dingen, die dringlich schienen, aber eigentlich nicht so entscheidend waren, wie viel Abfahrten ich verpasst habe, wo Gott mir eigentlich zeigen wollte, hier musst du wenden oder abbiegen, wie viele Aufträge ich geflissentlich übersehen habe, weil ich sie lieber nicht sehen wollte oder den Kopf voll hatte mit anderen Dingen, wie viele Menschen oder wie wenige Menschen ich möglicherweise zu Jesus geführt habe und wie viel mehr vielleicht ich aus seiner Nähe vertrieben habe durch mein Verhalten, durch meine Art, durch meine Worte oder durch das, was ich eben nicht getan oder gesagt habe. Es wird vermutlich bitter sein, das in der Ewigkeit zu erfahren und in voller Länge zu sehen. Und das ist der Kern von dem, was die katholische Kirche in der Lehre vom Fegefeuer sagt. Diese Erkenntnis, so war mein Leben, so sieht es in Gottes Augen aus, das alles hätte anders laufen sollen nach Gottes Willen. Und deswegen ist es besser, sich das jetzt schon bewusst zu machen in seinem Leben. Ich bin nur auf die Gnade angewiesen. Besser das einzusehen, als stolz und selbstbewusst bis am Ende des Lebens zu gehen und dann das böse Erwachen zu erfahren. Aber ein Ausblick bleibt uns, nämlich das Erbteil wird uns trotzdem nicht genommen. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Ein Erbteil bekommt man nicht, weil man sich das verdient, sondern weil man das Kind ist. Man bekommt es einfach durch seine Kindschaft, durch seine Verwandtschaft mit dem Erblasser oder manchmal auch durch die Verfügung des Erblassers, aber nicht, weil man dazu irgendwelche Punkte gesammelt hat oder irgendwas geleistet hat oder irgendetwas dafür gegeben hat. Bist du zum Erbteil verordnet, zum Erbteil Gottes? Das Zeichen dafür, dass wir zum Erbe bestimmt sind, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der in unseren Herzen den Glauben geweckt hat, der uns Gaben schenkt, die wir entdecken und entfalten dürfen, der uns mit Hoffnung, mit Freude erfüllt, der uns führt, manchmal, weil er uns Dinge zeigt und Entscheidungen darlegt, die wir treffen sollen, manchmal aber auch, weil wir im Nachhinein sehen, so haben sich die Dinge zusammengefügt und so hat mich Gott auf seinem Weg geführt. Und weil der Heilige Geist in unserem Leben Veränderung wirkt. Dinge, die wir erkennen oder wo uns einfach durch den Glauben, durch das Vertrauen, unsere Einstellung und auch dann unser Verhalten verändert. Der Heilige Geist ist der Unterpfand, man könnte es vergleichen mit dem Erbschein, den Zettel, den man bekommt vom Gericht. Sie sind Erbe und dann muss man irgendwelche Unterlagen einreichen, aber man hat es in der Hand, schwarz auf weiß, ich bin Erbe, es steht mir zu. Nur in einem Nebensatz erwähnt der Epheserbrief überhaupt, dass Paulus diesen Brief aus dem Gefängnis geschrieben hat. Da steht im 6. Kapitel, Vers 20, bezeichnet er sich als Bote in Ketten. Das einzige Indiz in diesem ganzen Brief, der beschwert sich nicht, der beschreibt nichts, der erzählt nichts, der klagt nichts, sondern nur an diesem kleinen, an dieser kleinen Formulierung, ich bin ein Bote in Ketten, erkennen wir, dass Paulus gerade aus dem Gefängnis schreibt. Aber genau diese Tatsache, dass er im Gefängnis sitzt, und ein Gefängnis im Römischen Reich war nicht eine Besserungsanstalt für ein paar Jahre, sondern das war ein Wartezimmer für die Todesstrafe. In dieser Situation im Gefängnis, auch wenn man da manchmal Jahrzehnte gesessen hat, in dieser Situation ist dem Paulus wahrscheinlich umso klarer, was er an irdischem Glück zu hoffen hat, nämlich wahrscheinlich nicht mehr viel. Umso mehr aber, was er von der Zukunft Gottes zu hoffen hat, nämlich alles. Und umso mehr, worauf es ankommt, was sein Auftrag ist in der verbleibenden Zeit. Und deswegen bittet er die Gemeinde, betet für mich, aber nicht um Gesundheit unter den schweren Haftbedingungen, nicht um Hafterleichterung, um eine Verlegung in ein besseres Gefängnis, nicht um eine Begnadigung, dass ich freigelassen werde, sondern betet darum, dass ich den Mund aufmachen kann und das Evangelium meinen Mitgefangenen verkündigen kann. Ein Paulus in heutiger Zeit oder einer unter vielen Tausenden von Paulus in unserer heutigen Zeit, die tatsächlich im Gefängnis sitzen für ihren Glauben und dort das Evangelium verkünden, ist vielleicht Zhang Rongliang, einer der einflussreichsten Christen in China, der das letzte Mal 2006 zu 7,5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Inzwischen ist er wahrscheinlich wieder, oder ist er sicher wieder draußen, wird weiterhin von der Polizei beobachtet. Die Polizeibeamten sind gemeinsam mit ihm alt geworden, die kennen sich also gut, die werden auch bei ihm gleich mal mit zum Essen eingeladen und warnen ihn, er soll ja nicht auf die Idee kommen, seine Lebenserinnerungen aufzuschreiben, er muss in seinem Alter nicht nochmal ins Gefängnis gehen. Jedenfalls das letzte Mal 2006 wurde er eingesperrt, es gab einen Vorwand, er hätte Pässe gefälscht, was daran ist, wissen wir nicht genau, aber der Hauptgrund ist sicherlich sein Einfluss als Leiter der Hausgemeindenbewegung China für Christus, zu der mehrere Millionen Christen gehören. Vor dieser Festnahme war er bereits 5-mal verhaftet und verbrachte insgesamt 12 Jahre im Gefängnis. Sein Sohn, Zhang Junior, schreibt, wie es ihm bei seinem letzten Gefängnisaufenthalt ging. Mein Vater leidet an Diabetes, Bluthochdruck und Arthritis. Nach einem Schlaganfall sind die Finger einer Hand und ein Fuß gelähmt. Die Haftbedingungen sind hart. Er und etwa 20 weitere Gefangene drängen sich in einer viel zu kleinen Zelle, ohne Betten oder Toiletten. Meine Mutter darf ihn nur 2-mal im Monat besuchen, doch immer ist ein Wachmann dabei. Sie sind keinen Moment für sich allein. Im Gefängnis predigt mein Vater den Mitgefangenen das Evangelium, tauft Gläubige und feiert mit ihnen das Abendmahl. Wir bringen ihm dafür Traubensaft mit. Etwa 40 bis 50 Häftlinge aus 2 Zellen wurden seit seiner Inhaftierung Christen. Unter den Gefangenen sind auch Schwerverbrecher. Ein Mörder wurde Christ und schrieb vor seiner Hinrichtung an seine Mutter, Mutter, wenn ich vor dem Erschießungskommando sterbe, werde ich vorausgehen und im Himmel auf dich warten. Du musst ebenso wie ich an Jesus als dein Heiland glauben, damit wir uns wiedersehen können. Liebe Gemeinde, Zhang Rongliang kann bestimmt kein Vorbild sein für uns in unserer Lebenssituation. Aber es ist gut, sich bewusst zu machen, dass es derselbe Glaube ist, den uns der Heilige Geist auch gibt, der ihm Kraft gibt, der ihm den Weg zeigt und der ihm hilft, das Wesentliche im Auge zu behalten und in einer aussichtslosen Situation nicht zu verzagen, nicht zu verzweifeln und den Blick auf Jesus zu halten. Helmut Gollwitzer hat es so formuliert, nicht mehr Glauben an unsere Unmöglichkeit, sondern nur noch Glauben an seine Möglichkeit. Nicht mehr sagen, ich kann doch nicht beten, glauben, lieben, sondern mit dir und durch dich kann ich es. Und darum aufstehen und schlafen gehen, leben und sterben mit der Bitte, tu, was du versprochen hast. Komm und hilf meiner Schwachheit auf. Auf dein Versprechen will ich heute neu anfangen, zu beten, zu glauben, zu lieben und zu hoffen. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.